Herzlich willkommen zu einer weiteren Doppelfolge der Podcast-Reihe Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Antworten. Mein Name ist Sabine Schuh und ich stelle Fragen. Heute der Wald der Zukunft. Fit für den Klimawandel? Wie ist es aktuell um unseren Wald bestellt und wo liegen die vorrangigen Probleme? Welche Möglichkeiten gibt es, unseren Wald möglichst schnell und effektiv fit zu machen gegen den bereits eingesetzten Klimawandel? Und wie können neue genomische Techniken hier ihren positiven Beitrag leisten? Wie ist der Stand der Forschung und wie und an was wird dort gearbeitet? Welche Chancen und Möglichkeiten ergeben sich hier und wo sind Grenzen? Das und noch einiges mehr möchte ich heute mit Dr. Tobias Brügmann vom von Thünen-Institut in Großhansdorf besprechen. Los geht's! Die Folgen des Klimawandels sind schon jetzt deutlich zu spüren, auch in Deutschland. Wie steht es aktuell um unseren Wald und was sind die vorrangigen Probleme?
Der Zustand der Wälder in Deutschland wird anhand von Kronenverlichtung bemessen. Das ist in Deutschland ziemlich gut untersucht anhand einer Waldzustandserhebung. Die wird jedes Jahr aktualisiert und nach den aktuellen Daten sind, wenn man alle Baumarten zusammen betrachtet, 35% der Bäume stark geschädigt, 44% sind in einer sogenannten Warnstufe und nur 21% der Bäume haben keine Anzeichen von Verlichtung. Denen geht es also noch richtig gut. Eine wichtige Baumart in Deutschland ist zum Beispiel die Rotbuche. Da haben wir etwa 4/5 der Pflanzen mit starken oder leichten Schäden und nur 1/5, also nur 21%, zeigen keine Kronenverlichtung. Das ist also ein ziemlich großes Problem für das ökologische Netzwerk Wald und auch für die Forstwirtschaft und die Forstwissenschaft. Und als Problem sehen wir vor allem die Trockenheit, insbesondere wenn sie langanhaltend ist und wenn die tieferen Bodenschichten trocken sind. Das heißt, wenn sie über das Winterhalbjahr nicht wieder durch Regen aufgefüllt werden, dann kann auch von den tieferen Bodenschichten im Sommer kein Wasser nach oben transportiert werden, wo die Bäume sie erreichen können. Und zusätzliches Problem im Klimawandel ist, dass sich Insekten stärker vermehren können. Entweder produzieren die Insekten an sich einfach mehr Nachkommen oder die können weitere Vermehrungszyklen durchführen in einem Jahr. Und das kennt man vor allem vom Borkenkäfer, der Fichten befällt. Und deswegen haben wir beispielsweise diese sehr prominenten Probleme mit dem Borkenkäfer und den großen Kahlschlagsflächen, wo viele Fichten vom Borkenkäfer befallen waren. Aber auch andere Schädlinge oder Krankheitserreger, wie zum Beispiel Pilze, könnten sich stärker im Klimawandel ausbreiten, wobei dazu noch weitere Forschung notwendig ist.
Welche Möglichkeiten haben wir denn, um unsere Bäume an den Klimawandel anzupassen?
Okay, werfen wir also einen Blick auf den Wald. Was wollen wir dort stehen haben? Wie schaffen wir es, weiterhin Nutzholz zu produzieren und auch dieses Ökosystem zu erhalten? Wenn wir dann davon ausgehen, dass unsere einheimischen Baumarten im Klimawandel Probleme bekommen, dann könnten wir auf andere Baumarten, sogenannte alternative Baumarten, ausweichen. Das sind entweder heimische Baumarten, die anteilig eher selten sind, wie zum Beispiel die Hainbuche, oder sogenannte fremdländische Baumarten. Da könnte man zum Beispiel Douglasie zum Ersetzen von Fichten verwenden. Oder als Laubbaumbeispiel fällt mir die Orientbuche ein, die normalerweise oder natürlicherweise im Balkan, im Kaukasus oder in Kleinasien heimisch ist. Andererseits könnte man für die Aufforstung ausgewählte Bäume mit vorteilhaften Eigenschaften verwenden, das heißt also einheimische Baumarten. Dazu läuft derzeit viel genetische Forschung zur Aufklärung, welche Merkmale diese Bäume haben und ob diese Merkmale für die Klimawandelanpassung hilfreich sein können. Hier ist also noch viel Handlungsbedarf, aber auch viel Potenzial in der Forstpflanzenzüchtung und auch in der Forstpflanzenforschung.
Wie können nun neue genomische Techniken dabei helfen, den Wald an den Klimawandel anzupassen?
Mit den neuen genomischen Techniken können wir einerseits ganz viel zum Verständnis der genetischen Grundlage beitragen. Wir können plakativ ausgedrückt Gene experimentell an- oder ausschalten und dadurch einen Eindruck bekommen, welche Gene für die Klimawandelanpassung hilfreich sein können, also wie wir Bäume an den Klimawandel insofern anpassen, dass sie entweder überleben können oder sich auch in Zukunft noch weiter vital vermehren können. Zusammen mit Analysen der gesamten genetischen Information, sogenannten Genomanalysen, können wir dann Bäume aussuchen, die eine bessere Anpassung haben an den Klimawandel. Und andererseits könnte man über die Verwendung dieser Werkzeuge auch in der angewandten Forstpflanzenzüchtung nachdenken. Allerdings ist die Anwendung dieser Züchtungswerkzeuge in Bäumen aufwendiger als in schnell wachsenden Kulturpflanzen, sodass, wenn man es überhaupt vorhat, solche Verfahren bestimmt noch einige Jahre Entwicklungsarbeit brauchen. Während die Anpassung an Trockenheit von vielen Genen bestimmt wird und dadurch aufwendig zu bearbeiten wäre, könnten diese neuen genomischen Techniken gerade dann hilfreich sein, wenn Merkmale von wenigen Genen bestimmt werden. Dabei denke ich beispielsweise an die Widerstandsfähigkeit gegenüber Schädlingen oder Krankheitserregern wie Pilzen, von denen man auch davon ausgeht, dass sie im Klimawandel zunehmen werden und dann auch unsere Bäume gefährden.
Kritiker verweisen ja im Hinblick auf Pflanzen, die mit Hilfe von neuen genomischen Techniken besser an den Klimawandel angepasst werden können, gerne auf leere Versprechungen und falsche Behauptungen. Was erwiderst du jetzt mal im Hinblick auf Bäume, sind ja auch Pflanzen, auf solche Äußerungen?
Kritiker verweisen ja im Hinblick auf Pflanzen, die mit Hilfe von neuen genomischen Techniken besser an den Klimawandel angepasst werden können, gerne auf leere Versprechungen und falsche Behauptungen. Dass es ja noch keine einzige derartige Pflanze geben würde. Was erwiderst du jetzt mal im Hinblick auf Bäume, sind ja auch Pflanzen, auf solche Äußerungen?
Hier geht es ja anscheinend um den zeitlichen Rahmen der Züchtung. Und wenn wir uns dann mal die Bäume ansehen, muss man festhalten, dass die konventionelle Züchtung mit Bäumen extrem zeitaufwendig ist, weil Bäume erst nach vielen Jahren oder erst nach Jahrzehnten blühen und erst dann Kreuzungen gemacht werden können. Das heißt, Bäume müssen schon viele Jahre alt sein, bis sich überhaupt eine Kreuzung und damit eine genetische Optimierung durchführen kann. Und mit einer zielorientierten, exakten Methode, die nicht auf die Blüte angewiesen ist, wie eben die neuen genomischen Techniken, könnte man gerade in solchen Pflanzen die Züchtung eigentlich eher beschleunigen. Wie gesagt, das ist aufwendig, gerade wenn es um viele Gene geht, die an gewissen Merkmalen beteiligt sind. Aber rein von dem Züchtungsprozess sind die neuen genomischen Techniken in einem zeitlichen Vorteil gegenüber der konventionellen Kreuzungszüchtung.
Könntest du mal exemplarisch erklären, wie versucht wird, Bäume beispielsweise widerstandsfähiger gegen Trockenheit zu machen und wo da möglicherweise die Probleme liegen?
In der konventionellen Pflanzenzüchtung wird auf gut wachsende, vitale Bäume zurückgegriffen, die im Freiland irgendwo stehen und wachsen und dann eben als vital gekennzeichnet werden. Solche Bäume, die man dann zur Kreuzung verwenden kann, sind sogenannte Plusbäume. Und Plusbäume, die dann ausgewählt wurden, werden für Kreuzung verwendet und deren Saatgut soll dann besonders optimiert sein. Das heißt, angepasst beispielsweise an den Klimawandel, wenn das Bäume sind, die auf trockenen Flächen gut überleben können. Solche Ansätze sind allerdings wenig gezielt, da sie nicht auf einzelne Gene oder insgesamt die Genetik von Merkmalen abgestimmt sind, sondern sich anhand von phänotypischen Merkmalen orientieren, das heißt also dem Aussehen der Bäume oder so Eigenschaften wie der Kronverlichtung. Mit neuen genomischen Techniken könnten solche züchterischen Optimierungen gezielter, genau genommen, durchgeführt werden, weil wir natürlich auf die genetische Grundlage von Merkmalen zurückgreifen und nicht nur auf das äußere Erscheinungsbild.
Es wird also ganz gezielt in der Genetik nach vorteilhaften Eigenschaften gesucht. Mal eher komprimiert. Wie kann man sich deine Arbeit praktisch vorstellen? Was genau sind die Erkenntnisziele und wozu können sie gut sein?
Zusammen mit meinem Forschungsteam sehe ich mir Gene an, die womöglich in der Trockenstresstoleranz von Bäumen beteiligt sind. Das heißt, Gene, die entweder im Stoffwechselweg von Pflanzenhormonen beteiligt sind oder die Spaltöffnung in den Blättern regulieren. Solche Gene sind vielleicht zentrale Regulatoren, die haben wir uns zumindest ausgesucht, und die schalten wir ein oder aus. Und Pflanzen mit diesen ein- oder ausgeschalteten Genen führen wir ins Gewächshaus. Und im Gewächshaus ziehen wir diese Pflanzen heran, setzen eine Gruppe der Pflanzen unter Stress, das heißt, die bewässern wir weniger bis fast gar nicht. Und eine Gruppe ist gut bewässert und dann vergleichen wir diese beiden Gruppen miteinander und wollen sehen, ob die genetischen Veränderungen vielleicht zu einer erhöhten Überlebensrate unter Stress geführt haben oder ob sie sich vielleicht hinterher schneller erholen. Dazu machen wir viele physikalische oder biochemische Analysen, auch genetische Analysen, um dann ein umfassendes Bild davon zu bekommen, welchen Einfluss hat das Gen auf die Trockenstresstoleranz, inwiefern ist das Gen insgesamt in den Stoffwechselwegen rund um die Trockenstressanpassung in den Bäumen beteiligt.
Jetzt wächst so ein Baum ja eher langsam. Das ist ja nicht so wie in der Kulturpflanzenzüchtung. Mal bewusst naiv gefragt. Wie lange dauert es etwa, bis du schlussendlich sagen kannst, dieser Baum hat eine funktionierende Trockentoleranz?
Das ist eine gute Frage zum Erwartungsmanagement. Was ist denn nun eine funktionierende Trockentoleranz? Wir müssen festhalten, jeder Baum braucht Wasser und hält nur begrenzt Trockenheit aus. Ganz ohne Wasser kommt kein Baum aus, selbst wenn er züchterisch top optimiert ist. Wasser ist also immer notwendig. Aber wir arbeiten gewissermaßen graduell darauf hin. Jedes Prozent höhere Überlebensfähigkeit oder eine bessere Erholungsfähigkeit, selbst wenn der Baum in der akuten Stressphase schlecht aussieht, ist wünschenswert. Und da wollen wir hin. Also eine graduelle züchterische Optimierung. Und da zählt jedes Prozent, die der Baum vielleicht besser überlebt.
Ich lese dir kurz mal was vor. Die Anpassung von Bäumen an Stressfaktoren wie Hitze, Trockenheit, Kälte oder belastete salzige Böden birgt ein besonderes Risikopotenzial. Eröffnet sie doch den transgenen Bäumen und deren Nachkommen einen größeren Lebensraum. Areale, in denen es bislang zu heiß, zu trocken, zu kalt oder zu salzig für die entsprechende Baumart ist, werden zugänglich. Andere an diese Lebensräume angepasste Pflanzen und Ökosysteme können verdrängt werden. Es geht dann noch weiter, und zwar so. Aus diesem Grund kritisieren US-Umweltorganisationen auch Pläne der Firma XY, kältetolerante Gentechnik-Eukalyptus-Pflanzen kommerziell anzubauen. So. Heißt also, die Aussage als solche wird zunächst allgemein getroffen. Was sagst du zu einer solchen Aussage?
Ja, gerade mein Ansatz zielt ja darauf ab, dass wir unsere einheimischen Baumarten anpassen, dass wir gerade keine Baum- oder Pflanzenarten anpflanzen müssen, die nicht in unser Ökosystem gehören und dann hier invasiv sein könnten und in Bereiche oder Ökosysteme vordringen, wo sie nicht hingehören. Denn das sind genau die Pflanzen, die jeder haben möchte und auf die wir mit jeder Züchtungsmethode hinarbeiten. Einheimische Pflanzen, die mit ihrem ökologischen Netzwerk auch im Klimawandel bei uns überlebensfähig sind. Das ist das Ziel. Und bei Eukalyptus ist es genau anders. Zum Beispiel in Spanien ist Eukalyptus invasiv, aber dort ist Eukalyptus gar nicht heimisch. Es ist also eigentlich eher ein exemplarisches Beispiel dafür, was schiefgehen kann, wenn fremdländische Baum- oder Pflanzenarten mit invasivem Potenzial angepflanzt werden.
Da du ja auch sehr aktiv in Sachen Wissenschaftskommunikation unterwegs bist, hier dann auch, weil es auch jetzt gut passt, eine Frage aus diesem Ressort. Ist das Pauschalisieren per se, aber gerade auch bei Argumenten pro und contra neuen genomischen Techniken, nicht ein Problem, das gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz schön hart fordert?
Wissenschaftler sind es gewohnt, sehr differenziert hinzusehen, sehr differenziert zu denken, zu schreiben und zu kommunizieren. Das macht die Kommunikation aber auch durchaus kompliziert, um nicht zu langweilen, den Zuhörer oder die Zuhörerschaft und eine breite Zielgruppe anzusprechen. Aber ich würde mich da fragen, sind Pauschalaussagen dabei hilfreich? Ich finde, Pauschalaussagen machen eigentlich eher Angst und verkürzen die Problemstellung oder gewisse Herausforderungen und können den wissenschaftlichen Kenntnisstand eigentlich nicht richtig gut abbilden. Meine Strategie ist es daher eher, differenzierte Aussagen zu treffen, durchaus auch mit nachvollziehbaren Beispielen zur Illustration, wo ich dann aber betonen würde, dass das eben Beispiele sind und dass es auch noch andere Beispiele sicherlich gibt. Und dass man auch da differenziert von Fall zu Fall gucken muss. Aber es ist mir wichtig darzustellen, dass es eher selten eine Entweder-Oder-Welt gibt, sondern viele Facetten, die dann eben auch beleuchtet werden müssen. Und auch das, finde ich, ist für die Öffentlichkeit interessant, dass also Forschung immer auf ganz viele Parameter sehen muss und dass es nicht so einfach ist, Pauschalaussagen zu treffen, weil dafür ist die Welt und auch die Welt der Wissenschaft einfach zu kompliziert.
Lieber Tobias Brückmann, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern, hat mir Spaß gemacht.